Güstrow spricht, die Barlachstädtler. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Liebe Leute, herzlich willkommen, Folge 42 und heute geht's richtig ans Eingemachte, nämlich ein Verein, den fast jeder hier kennen sollte. Wir haben, wenn ich mich richtig informiert habe, den zweiten Vorsitzenden des Vorstandes hier bei uns, das ist Thomas Koch. Thomas, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Und du kommst nämlich heute im Namen des MC Güstrows, das heißt die Welt des Speedways, des schnellen Fahrens und unserer wunderschönen Bahn, die wir hier in Güstrow haben. Aber bevor wir hier ins Detail gehen, in das Fachwissen aller Motorräder und was es da alles so zu wissen gibt, Thomas, viele kennen dich sicherlich, aber erzähl doch mal kurz mal ein paar Wörter von dir. Wo kommst du her? Was hast du so gemacht? Und wie bist du überhaupt zum MC Güstrow gekommen?
Naja, das ist schon ein bisschen länger her. Damals in der 7. Klasse gab es ja, weiß jeder, der zur damaligen Zeit kennt das, eine Patenbrigade. Das war damals die Mühle in Wattmannshagen und da war Werner Mell, beschäftigt. Okay. Und das war unsere Patenbrigade und der hat uns dann mal eingeladen zum Spitwe-Rennen nach Güstrow und von da an war ich ja mit dem Spitwe-Virus infiziert und kam da auch nicht mehr von weg. Also da müssten meine Eltern schon sehr leiden drunter. Ja.
7. Klasse, wie alt warst du da?
Ich denke 12, wenn das passt. Ne?
12. Mhm. Und vorher, du bist Güstrower oder wo bist du geboren?
Ich bin in Güstrow geboren, bin Güstrower Original, bin in Ladendorf zur Schule gegangen.
Güstrower Original hört sich gut an.
Genau. In Ladendorf zur Schule gegangen, ganz normal. Und bin dann in der Lehre hier nach Güstrow gekommen, bin ins Internat gegangen, oben in der Südstadt, wo das LMB ein Internat hatte, die Zuckerfabrik. Genau. Und dann, ich glaube,
Landmaschinenbau LMB ist ja tatsächlich auch das Gebäude, in dem wir hier sitzen.
Ja,
das hier ist ja auch ehemals genau, LMB. Ne?
Ja, aber hinter der Zuckerfabrik war ja nochmal eine große Motoreninstandsetzungswerk. Ja. Das war das Internat in der Südstadt dort. Und ich war durch die Zuckerfabrik, ich habe da ja angefangen zu lernen in der Zuckerfabrik als Elektromonteur, Installateur.
Okay.
Und so bin ich nach Güstrow gekommen und natürlich auch zum Spitwe-Sport. Weil es dann natürlich sehr dicht war für mich, zum Sport zu kommen. Es war auch nicht so einfach, meine Eltern wollten das damals nicht, aber das ist ja verständlich, so wie es ja.
Ja,
überall so.
Man muss sich halt durchsetzen, ne?
Ja, was heißt durchsetzen? Es war zuerst doch ein bisschen heimlich und aber es kommt ja doch raus irgendwann und dann, war es dann. Seitdem bin ich auch dem MC Güstrow treu geblieben, ja.
Aber wenn du schon sagst, 7. Klasse, so ungefähr 12 Jahre, ihr wurdet eingeladen, ihr wurdet dort abgeholt. Hast du denn im Alter von 7 Jahren schon tatsächlich auch angefangen, auf einer Maschine zu sitzen?
Nein, natürlich nicht.
Nein.
Also ich war damals nur Zuschauer oder habe mitgeholfen, was so ging in meinem Alter oder sowas, wenn wir das dann mal durften.
Sauber machen.
Sauber machen, genau. Das, wir haben eigentlich nur dann normale Arbeiten geleistet, die man als Mitglied macht. Und zum Spitwe-Sport bin ich, wie gesagt, erst 83 gekommen. Also 83. Im Herbst 83 habe ich das erste Training gefahren.
Ja.
Ne, und der Leitung von Fritz Sulbe, damals der Clubchef, ist ja auch eine lebende Legende. Eine Legende, wirklich. Und unter dem haben wir natürlich viel harte Arbeit oder viel harten Sport erlebt und wurden auch sehr geformt durch. Also ich möchte diese Zeit nicht missen. Es war schon eine wichtige Geschichte damals, dass wir ihn als Trainer hatten. Und so fing das Ganze an.
Also den Verein selbst, seit wann gibt es den MC Güstrow?
Ja, den MC Güstrow, das ist so ein bisschen immer Zwiespalt. 1959 wurde das erste Mal gegründet. Das war das erste Mal damals ein Kartsportverein. Also der reine Spitwe-Sport wurde 63.
Ja.
Hat daher Fritz Sube ja damals mit Initiator dieses Vereins und der hat es dann 63 gegründet, ja. Und sehr erfolgreich natürlich.
Das ist es ja, ne? Dieser Erfolg, diese Präsenz, nicht nur lokal hier in Güstrow, sondern es geht ja über die Grenzen hinaus. Ne? Also gerade wenn ich es mir heutzutage halt angucke, wir hatten vorhin schon kurz gesprochen, der Pfingstpokal steht ja jetzt ganz kurz vor der Tür.
Ja, genau.
Also wenn wir vom Ausstrahlungsdatum gehen, dann ist es übermorgen quasi.
Ja.
Wie hat sich das zu all dem entwickelt? Oder fragen wir mal andersrum, Wie viel hast du miterlebt oder auch beigetragen, dass sich das so entwickelt hat und so groß geworden
ist? Naja, ich sage es mal so, wie gesagt, meine Zeit ist ja weitaus später erst gekommen. Fritz Huber hat das schon, ja. den Fußabdruck da gehabt, und der hat das auch alles, unter seiner Regie ist das alles gewachsen. Und ich sage mal, diese Anerkennung, man kann das ruhig sagen, weltweit, ist durch seine Hand gewachsen, ne?
Das heißt, er hat die Kontakte gehabt.
Ja, naja, das ist ja nicht nur die Kontakte, sein Wissen war gefragt überall. Wenn wir jetzt, zu meinen besseren Zeiten, zu DDR-Zeiten, sind wir viel unterwegs gewesen. Wir waren überall im sozialistischen Ausland bis Wladiwostok, und das war schon eine gewisse Zeit. Aber Fritz Huber war ja auch überall mit, und sein geschätzter Rat war ja immer sehr gefragt. Und wenn wir irgendwo Motorenprobleme hatten, wurde er dann geholt, und weil er immer zu allem eigentlich, so sage ich es mal, eine Antwort hatte. Fand auch manchmal lustig, aber er war schon ein Mann mit Respekt, oder?
Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, er war ein richtiger technischer Meister.
War ein Organisationstalent auch, wenn wir überlegen, was wir manchmal so gemacht haben, bis wir an Teile rankamen von Motoren. Also, da gab es schon Sachen, von Teilen, die wir mitgenommen hatten zum Tauschen. Das ging, Drehmeißel für unsere Dreh, also für seine Dreherei hatten oder sowas. War schon Organisationstalent und konnte sich da auch vieles zusammen besorgen, weil er eben gute Kontakte hatte, überall hin, bis ins Werk nach Dibischow, also das Java-Werk. Das muss man nicht vergessen, da hat er sehr gute Kontakte hin gehabt, und das hat nicht jeder gehabt.
Na, und vor allem würde ich mal, ich bin ja jetzt so ein Außenstehender, ich habe auch von Autos und Motorrädern gar keine Ahnung, so eine ganz klassische Speedway-Maschine, die ist ja sicherlich auch anders aufgebaut. Das funktioniert wahrscheinlich ein Stück weit anders.
Ja, der normale Motorradfahrer kennt das ja ganz normal mit Bremsen und ganz normal. Aber diese normale Speedway-Maschine hat nur vorne leichte Federung. Zu meiner Zeit gab es war eine normale Feder. Jetzt ist es eine Schwinggabel, die ja doch ein bisschen besser die Stöße in den Lenker sozusagen abfedert. Und hinten ist ja gar nicht gefedert. Ne? Das ist ein starrer Rahmen hinten. Fortbewegt wird das Motorrad oder gestartet wird es eben ohne Getriebe. Also man fährt wirklich Vollgas los mit einer gewissen Übersetzung, die man der Bahn immer anpasst.
Ja, okay.
Und vor allen Dingen den Witterungsbehältnissen, Witterungsbedingungen natürlich. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, wie man so ein Motorrad abstimmt für jede Bahn. Aber es geht eben direkt los. Also man hat da keinen ersten, zweiten Gang. Doch bei der Langbahn natürlich wieder, aber beim Spitway ist es definitiv nur ein Gang, den man dann direkt auch mit Kopplung einfach direkt loslassen startet. Und das ist natürlich ein ganz schöner Ruck.
Ja. Man sieht das ja immer, wenn die Linie oder das Band, das wird, glaube ich, immer nach oben gezogen, wenn ich es richtig. Also ich war auch schon ein paar Mal, sicherlich nicht so häufig wie manche andere, aber ich habe es auf jeden Fall schon miterlebt. Und das ist ja super spannend, weil es ist mega laut, es ist dreckig und es ist immer ein Heidenpublikum da. Also ich finde das ja klasse. Ja,
was wir noch vergessen haben beim Motorrad, ist, dass es keine Bremsen hat. Das ist ja auch nochmal interessant für die für Menschen oder für Fans, die das noch nicht wissen oder die es noch nie gesehen haben.
Also für die Sicherheit der Fahrer.
Ja, es ist schon ein bisschen gewisse Sicherheit ist das schon, wenn man kann damit nicht so richtig bremsen. Also wir sind einfach viel zu schnell, viel zu eng bei dem Sport, und wenn man da bremsen würde, würde der andere, der hinter ist, drauffahren. Also es ist auch ein Sicherheitsrisiko. Sicherheitsaspekt, dass man da eine Bremse nicht hat.
Du hast es schon gesagt, also die sind ja relativ nah beieinander. Wie kann ich mir das da, ich meine, wir haben es jetzt hier auch auf dem Bild so ein kleines bisschen schon zu sehen. Schutzausrüstung ist ja unglaublich wichtig. Helm, klar, Nacken, die haben Brustschutz, sie tragen ihre Handschuhe. Gibt es so einen ganz schlimmen Unfall, den du mal miterlebt hast, wo du sagst, Gott sei Dank hat der seine Schutzausrüstung angehabt, weil eine Schotterbahn ist das ja, es ist kein Schotter,
Nein, es ist kein Schotter, wir haben in Güstrow eine Aschebahn.
Aschebahn.
Das ist eine Kalksteinasche, ist das genau, und die, sag ich mal, mit mehreren Sachen angereichert wird, aber der Hauptbestandteil dieser ganzen Sache ist eben die Asche.
Ja.
Bis mit, sagen wir, dass das Ganze bindet, kommt Kalk rein, Lehm kommt da ein bisschen rein, natürlich auch Brechsand, sagt man dazu, 0 bis 5 Millimeter kommt da rein. Das ist so die Mischung, die da drin ist. Aber der Hauptanteil ist die Schlacke aus der Zuckerfabrik, die wir damals hatten.
Okay.
Genau, die Steinkohleschlacke, diese Asche, die wurde dann dazu genutzt. Ja. Gibt es ja auch noch in Stralsund.
Okay.
Sag mal, oder Wolfslake gibt es das auch noch. Also es war damals sehr bewährt. Ne? Also diese Schlaggebahn. In Polen war das damals auch, gab es die auch, diese Steinkohle-Schlaggebahn, gab es die. Aber das ist jetzt natürlich, Polen ist da viel moderner. Da sind andere Bahnen jetzt andere, also hauptsächlich ist da Steinmehl. Also.
So, und wenn ich da aber mich mit so einer Maschine mal langlege, das könnte ohne Schutzausrüstung, glaube ich, ganz hässliche Spuren machen.
Ja, na, der Sport ist natürlich gefährlich, das wollen wir uns nichts vormachen. Das ist schon sehr gefährlich, kann es werden. Und natürlich Beinbrüche und sowas, alles ist ja eine normale Geschichte, die so passiert. Das wird unter uns fahren und wie wir damals ja waren, war das eine normale Geschichte, Schlüsselbeinbruch oder sowas. Aber es hat sich sehr viel getan in puncto Sicherheit in den letzten Jahren. Was da gemacht wurde, ist schon... Ja, ich glaube, ich will das gerade auch so nennen, dass bestimmt auch schon Leben gerettet wurden durch diese Airfans, also diese Luftbande, die jetzt an den Kurven aufgebaut sind, bis zum, also Kurveneingang bis Kurvenausgang. Mhm. Und das, da sind ja die meisten Stürze oder passieren die meisten Stürze. Und wenn, ja, ich sag mal, diese hohe Geschwindigkeit, die da entsteht, also auf der Geraden und Kurveneingang, das ist ja die schnellste Situation oder die schnellste Position auf der Bahn.
Was kriegen die da so drauf?
Naja, es kommt auch wieder, welche Bahn das ist. Ne? Also Güstrow ist ja wieder
Güstrow,
ich denke mal, das muss schon mit 100 km/h, an die 100 km/h kommen, ja.
Auf die Höchstgeschwindigkeit.
Ja, ne? Wenn man das will, das kriegt man schon hin.
Meine Herren. Weil es ist ja auch, wenn ich jetzt, ne, wir springen ja auch mal ein bisschen, Güstrow ist die kleinste Bahn?
Nein, es gibt kleinere Bahnen.
Es gibt noch
aber
kleinere.
Aber hier, sag mal, im Umkreis ist das schon eines der kürzesten Bahnen, so nenne ich das mal, die kleinste Bahn. Ne, Tetro ist ja auch nicht viel länger, das ist, erscheint nur ein bisschen anders. Wir sind etwas breiter, Tetro ist ein bisschen schmaler.
Okay.
Und ja, wir haben schon, aber das, unsere Bahn, ich sag mal, diese Eigenschaften der Bahn, die ist schon ja, sehr speziell und lässt sehr gute Rennen zu, ne, durch diese Charakteristik der Bahn. Ne. Da sind wir auch sehr stolz, haben die Charakteristik bei diesen ganzen Umbauarbeiten gar nicht angefasst, dass wir, sag mal, diese Eigenart unserer Bahn auch wirklich nutzen können. Und dass diese spannenden Rennen machen ja Güstrow so populär.
Was ist diese Charakteristik, wovon du sprichst? Also meinst du damit die Gegebenheit der Bahn, dass die meinetwegen nicht gerade ist? Oder was kann ich mir als Außenstehender darunter vorstellen?
Früher als Osterei bezeichnet, das war auch wirklich so, dann wurde die Bahn ein bisschen umgebaut, ein bisschen runter, dass wir zwei gleiche Kurven haben.
Ja.
Und ja, es ist eben diese Kürze der Bahn, die Bahn ist sehr breit und lässt wirklich mehrere Spuren zu. Das ist nicht überall so, ne?
Weil ich will es mal hier im Hintergrund parallel aufmachen.
Ja, das sieht man die Bahn natürlich, ne?
Hier einmal von oben und dann haben wir ja weiter unten noch, jetzt wollen wir mal gucken, genau, das ist der Vorstand. Genau, hier haben wir nochmal so eine Queransicht. Da stehen ja auch mal so ein paar Daten zu dem Stadion dabei. Mhm. So wie du schon gesagt hast, das ist eine der kürzesten. Mhm. Schlacke lese ich gerade, das hattest du auch gerade gesagt. Mhm. Genau, und eine Breite von 10 bis 12 Metern.
Ja, auf der Gerade ist sie, das ist so ein bisschen auch wichtig, sag mal so ungefähr, dass sie ungefähr, also auf der Gerade ist sie 10 Meter in den Kurven, 12 Meter, ne? 12 bis 15 Meter sagt man so ungefähr, ne?
Ja.
Ja, ich sag mal, man sieht das ja hier auf dem Bild. Sie ist ja sehr gedungen, kurze Geraden und man muss sehr feinfühlig in Güstrow fahren. Ne? Also das ist nicht so, ich vergleiche das mal mit Stralsund. Stralsund hat lange Geraden, man muss da schon kommt mit sehr, also weitaus höherer Geschwindigkeit in Stralsund an die Kurve ran. Ja. Und hier in Güstrow ist es eben so, man kann mit vier Mann nebeneinander auch in den Kurven reinfahren. Das ist auf vielen anderen Bahnen nicht möglich, also mit zwei, drei Fahrern nebeneinander reinzufahren. Und hier wirklich sind mehrere Spuren, wenn ein guter Fahrer, sagen wir mal, oder ein Fahrer, der wirklich professionell fährt, der sieht, erkennt sofort, dass die Spuren oder mehrere Spuren möglich sind und nutzt diese auch aus. Das muss man auch so ein bisschen im Kopf vorbereiten, wenn man jetzt schnell übersetzt, dass man dort dann die Außenbahn mehr nutzen muss und sowas alles. Das ist schon ganz doll wichtig, dass man die Bahn gut lesen kann.
Das heißt, strategisch hat man mehr Möglichkeiten in Güstrow.
Ja, das stimmt und lässt wirklich super Rennen zu. Ne?
Ja. Guck mal, vorhin hast du schon erwähnt, ich scroll einfach mal weiter, Fritz Zubier, das ist quasi eigentlich der Begriff schlechthin. Wie oft hat er den Meistertitel geholt, weißt du?
Also insgesamt die Meistertitel kann ich jetzt gar nicht sagen, aber wüsste ich jetzt nicht, wie viele Meister er selber als Clubchef erreicht hat oder als Trainer. Das kann ich gar nicht sagen, aber es sind viele. Und ich sag mal, wenn man jetzt allein wenn wir jetzt hier Dieter im Trimmer sehen, ist das wirklich auch das war unser bester Fahrer, den wir hatten, ja. Sag ich mal, mit den meisten Meistertiteln. Und war schon ein Idol für uns, dass er damals, er ist ja von Lübbenau gekommen zu uns, also von dem Club aus Lübbenau ist er damals zu uns gekommen.
Okay.
Und war natürlich eine starke Stütze für den MC Güstrow und war auch ein Grundstein und ein ja, ein Garant für Siege war er auch, aber da will ich jetzt keinen schmälern. Ich sag mal, wenn man jetzt an die Gebrüder Mell denkt oder alle Leute, die da ja so erfolgreich waren, die jungen Fahrer, die wir hatten, Jochen Werner Mell, habe ich gesagt, Dieter Triemer, Ralf Peters, Mike Jenning, ja. Roland Sass, das waren ja alles Fahrer, die sind ja heute ja noch in jedem Ohr, die sind ja sehr bekannt.
Ja, aber sie sind noch da, also ich kann jetzt selbst natürlich aus meinem Unwissen gar nicht wissen, wie alt die damals sind, was sie für Geburtsjahre haben. Wie fortgeschritten sind die Herren denn heute?
Ja, Dieter Triemer ist ein bisschen über 70 schon. Also das sind alles schon Fahrer. Clemens Bewe, 80. Das sind ja alles wirklich Legenden. Und sie sind natürlich nicht mehr aktiv. Also im Clubleben oder wie auch immer. Ne, sie sind da, wenn zu Rennen sind sie da. Und natürlich stehen sie auch den Fans dann auch Rede und Antwort. Und das machen sie auch gerne bestimmt.
Ja, ich würde gerade sagen, Geschichte ist ja immer interessant.
Ne? Ja, das sind Helden gewesen damals. Und für manche ist das heute noch so. Manche sagen mir das auch, wenn sie einen Dieter Triemer oder sowas sehen oder einen Clemens Bewe, dann sind sie ja schon begeistert und sind immer noch voll Ehrfurcht.
Ja, aber das, denke ich mal, bekommt ihr ja sicherlich auch als Feedback von den Besuchern, die in den letzten Jahren auch hierher kommen. Weil es ist ja sicherlich auch der Vergangenheit und der Geschichte geschuldet, dass ja eben so viel, ja, oder dass die Bahn in Güstrow, es ist ja nicht nur die Bahn, vermute ich mal, die das Zuschauerpublikum lockt, sondern wahrscheinlich auch die Geschichte eben drum.
Na, die Geschichte, und ich glaube auch, dass ein großer Punkt ist unsere Atmosphäre im Stadion. Der Funke von, sag mal, wenn immer zu Pfingsten oder wenn spannende Rennen sind, der Funke springt ja über vom Zuschauer zum Fahrer oder umgedreht. Das ist, was man sonst nicht überall spürt, ne? Also so ein Knistern in der Luft oder so. Und deswegen ist Pfingsten ja auch immer so voll. Pfingsten ist so eine Kultveranstaltung, die jetzt ja folgt. Aber, Osterpokal, ja. Bundesliga, letztes Jahr hat man richtig gemerkt, welche Spannung da in diesen Rennen war, und das geht ja über, und das, ja, dieses Flair und diese Stimmung im Stadion und zum Schluss diese Bengalo-Feuer, ja. Das ist schon eine besondere Sache, das lässt keinen los, wenn man junge Leute hat, die sagen, Mensch, was ist das denn hier, die das erste Mal da sind, und die sagen, Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte, das ist ein toller Sport, habe ich gar nicht gewusst, ich komme öfter.
Ja. Ne? Wie groß ist der Verein aktuell? Hast du da irgendwie was im Kopf, was so Mitgliederanzahl betrifft?
Kann ich dir sagen, es geht so um, ich sag mal so, es ging ein bisschen jetzt höher in den letzten Jahren, und wir sind so bei 150
Mitglieder. 150 Mitglieder, aktive Mitglieder oder sind da auch Inaktive mit dabei noch?
Na, Inaktive sind da viele bei, sag ich mal so. Aktive, wirklich Aktive, das sind ein Drittel vielleicht. Wenn überhaupt.
Ja gut, aber allein bei der Anzahl, ich sage jetzt mal, du hast ja eben von 150 gesprochen, dann sind das eben bei einem Drittel 50 Fahrer.
Nicht Fahrer, Mitglieder meine ich.
Ach, Mitglieder.
Das heißt, wir haben ja nicht so viele Fahrer. Ne, wir haben zwischen 10, also sagen wir mal so maximal 10, die wir bei uns in unseren Vereinen, 10 bis 12 junge Leute, die wir so ein bisschen mitfördern.
Ja.
Ne, und die sollen sich aufs Fahren konzentrieren. Natürlich sollen und müssen sie auch mal kennenlernen, wie die Bahn sauber gemacht wird. Und auch müssen noch mal schippen. Das ist ja auch als Respekt zu sehen gegenüber den Leuten, die da wirklich arbeiten und Tag und Nacht dabei sind. Kann man ja auch den Helfern, und die da wirklich immer sind, so wie jetzt vor Pfingsten, eine Woche lang da arbeiten und in Urlaub nehmen.
Genau.
Ich denke schon, dass dann die jungen Fahrer wissen müssen, dass das viel Arbeit bedeutet, so ein Rennen überhaupt zu starten oder dass sie überhaupt auf der Bahn fahren können. Das hat uns damals so viel beigebracht, dass man auch Respekt vor den Leuten haben sollte. Ne?
Das ist richtig. Ja. Es baut alles aufeinander auf.
Richtig. Geben und nehmen. Ne?
Und ich selbst war überrascht. Ich weiß, wir hatten uns schon mal zu einem anderen Zeitpunkt darüber unterhalten. Es gibt die Toros nicht nur im Eishockey beim GSC, sondern es gibt sie auch bei euch.
Ja.
Find das Logo auch mega cool. Ja. Und ich weiß, wenn wir hier durchscrollen, da sieht man ja auch so ein bisschen Mannschaft. Ne? Also ich will einfach mal kurz durchgehen, und vielleicht kannst du zu dem einen oder anderen, was weiß ich, einen Satz oder zwei Sätze kurz.
Ja, das ist jetzt die Luki Baumann, den habe ich schon als Baby in der Hand gehabt.
Ach, guck mal.
Und war auch einer... Ja, den ich immer sehr gerne zugeschaut habe und habe seinen Ehrgeiz immer sehr bewundert, sage ich mal so. Das hat ja auch, wie sagt man, so ein Fahrer hat richtig Galle auch gehabt. Ne?
Aber, ja.
Naja, oft ist, was dazwischen kommt, passte nicht immer alles zusammen. Leider hat er seinen Stahl schon ruht dieses Jahr, so nenne ich das mal, wird Vater dieses Jahr, womit ich ihm auch alles Gute wünsche. Und für mich ist das sehr schade, dass er das diese Entscheidung getroffen hat. Aber naja, es ist seine Entscheidung, müssen wir akzeptieren. Und,
so ja. setzt jeder seine Prioritäten.
Richtig,
ne?
Genau.
Genau, ich scroll einfach mal weiter. Ben ja, Ernst.
Ben Ernst ist eine ähnliche Geschichte, die ich sehr traurig finde. Ben Ernst hat letztes Jahr schon nicht mehr gefahren und wird auch nicht mehr fahren, leider.
Ne? Aber wenn ich mir dann immer so angucke, was da steht, eine Vize-Weltmeister ja, nicht 2018.
Nur, nicht nur Vize-Weltmeister, er ist ja auch Weltmeister geworden, 2080 in der 250er-Klasse. Und da drücken wir heute, heute ist ja der Tag nach dem Herrentag und also heute ist das Finale der 52er-Klasse, ist heute in Prag und also das ist heute und da wünschen wir natürlich Dennis Gennerich alles Gute.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie er sich da schlägt. Ich denke, ich traue ihm das zu, da unter die ersten drei zu kommen.
Naja, und vor allem, ich vergleiche das ja auch eben grundsätzlich mit anderen Sportarten. Natürlich haben wir den Fußball in Deutschland, der natürlich sehr bekannt ist. Mhm. Aber Speedway und dann hört man halt hier aus Güstrow und dann haben wir um die Ecke Weltmeister sitzen. Also ja, das ist ja...
Man darf das nicht vergessen, das ist schon gute Arbeit. Haben sie das selber gefahren, aber das ganze Umfeld stimmt. Ich dachte mal, die MC Güstrow hat da auch ein bisschen was also das ist ja nicht nur so, dass wir der Name sind, wir haben ja auch natürlich was dafür getan, sage ich mal
selbstverständlich,
so.
Selbstverständlich.
Und ja, natürlich sind wir da auch stolz drauf, ohne Frage. Das ist unsere Arbeit, ne?
250er Kubik habe ich jetzt gelesen, oben nochmal 500. Wie viele verschiedene Klassen gibt es da?
Naja, es ist die kleinste Klasse, ist die 50 Kubikzentimeter. Das sind die PW50, dann kommen die 85er und dann gibt es die 250er Klasse und jetzt neuerdings die 500R, das ist eine reduzierte R, heißt wie reduziert, da gibt es eine Vergaserdurchlassreduzierung und dadurch halbiert sich ungefähr die Leistung des Motors. Das ist eine neue Klasse, ich finde es gut. Erstens mal viel kostengünstiger, also das ist, da kämpfen wir für, dass diese Klasse wieder einhalt. Also ich zu meiner Zeit gab es das schon, ja, also okay. Als ich angefangen habe, diese reduzierte, dann ist das alles leider in Vergessenheit geraten, aber wir sind dabei. Das wieder zu fördern und ja, es geht ja, der Sport ist sehr teuer und wir müssen alles tun, dass das günstiger wird, sonst...
Teuer wahrscheinlich im Sinne von Ersatzteile, die ja, Motorräder auf Mann bringen.
Heute, ich sag mal so, zu meiner Zeit hat so ein Motorrad, ich sag jetzt mal so 6.500 Euro gekostet, eine neue Java, muss man dazu mal sagen. Heute kostet sowas 10.000, 12.000, ne? Also da ist man auch gar nicht so teuer, so ein guter Motor wird ja schon fast für 10.000 Euro, sag mal, angeboten. Also das sind schon Preise und die Situation hier in Güstrow ist ja auch nicht so reich mit Sponsoren gesät. Das darf man auch mal nicht vergessen. Wir müssen alles dafür tun, dass es diese Sportart günstiger wird.
Und dann hast du ja auch noch gesagt, man passt die Maschine, ich sag jetzt mal die Maschine, man passt die Maschine immer auf die Bahn an.
Ja. Das ist ja natürlich dann nachher, was ein Fahrer denn auch selber weiß, was er möchte. Wie gesagt, manche mögen es gerne auf Schub, manche auf Drehzahlfahrer gern. Und da muss man schon ein bisschen Gefühl haben. Da gibt es natürlich mehrere Sachen, wie Übersetzung, habe ich gesagt, die vordere Übersetzung sozusagen, die direkte Drehzahl des Motors abzunehmen.
Ja.
Da kann man natürlich viele Varianten einstellen an den Ritzeln hinter der Kupplung. Die Kupplung ist festgeschrieben, also die Kupplung hat normal Zahnkranz und dann nach hinten hin gibt es, weiß ich, also ich kenne die kleinste, glaube ich, ist 40 Zähne und nicht so bis 63, 64 Zähne hinten. Das ist schon eine gewaltige Abstimmungsmöglichkeit. Ne?
Okay. Ja, ich scroll hier parallel einfach mal ein bisschen weiter.
Naja, und über Vergaser und Zündeinstellung brauche ich nicht reden, das ist natürlich auch wichtig. Ne?
Ja.
Ja.
Für mich ist es dann so, in China fällt ein Sack Reis um.
Ja.
Ne? Aber ich denke mal, die Leute, die jetzt zuhören, die können damit auf jeden Fall mehr was mit anfangen.
Das ist natürlich kein Formel-1-Auto oder kein MotoGP-Bike, wo es tausend verschiedene Möglichkeiten gibt und Reifen aufgewärmt und sowas. Das gibt es bei uns alles nicht. Das ist doch ein sehr robuster und normaler Sport. Ne? Und
einfach gehaltener? Kann man
einfach
das so sagen?
Das Motorrad ist ja im Grunde genommen, habe ich ja kurz erklärt, da ist nicht viel dran.
Ja.
Also nur die Abstimmungsmöglichkeiten sind sehr variabel, die bei anderen Motorsportarten natürlich auch so sind. Aber dass da an diesen Schrauben mitgestellt, Übersetzung, sagen wir Vergasereinstellung, Bedüsung und natürlich die Zündzeiten, das ist natürlich wichtig.
Was ich vorhin auch schon mal gesehen hatte, ich hatte ja auch schon mal selbst geschaut, wir haben in der ganzen Liste, jetzt gehen wir nochmal noch ein Stückchen runter, ein Mädchen nämlich dabei gehabt, die hatte ich gesehen.
Ja, Lukas hat
die. Da ist sie genau, die Frieda Thomas. Mhm. Also da ist dann auch die Frage, wie bemüht sich der Verein oder allgemein dieser Sport ja, nach weiblichen Fahrerinnen?
Also wir, das ist nun mal ein harter Sport und wir, man normalerweise sagt man ja auch Männersport, aber es gab schon viele Frauen, die das den Jungs die Furcht eingetrieben haben, da, so will ich das mal nennen, und dann auch ja, Schweißperlen auf der Stirn hatten und sich gefreut haben, dass sie diesen Lauf entweder gewonnen haben und natürlich auch traurig waren, wenn sie den Frauen unterlegen waren.
Ne? Natürlich, gar keine Frage.
Aber es gibt, sage ich jetzt mal, wenig, wirklich wenig richtig erfolgreiche Frauen. Ne?
Aber das hängt dann wahrscheinlich auch einfach mit der Kraft zusammen, weil sie die Maschine halten müssen. Also so dieses Körperliche, darauf will ich jetzt wieder hinaus.
Ich glaube nicht, die jungen Mädels, die dabei sind, sage ich mal, Hanna Grunwald, die haben wir jetzt ja auch hier in Güstrow, die aus Parchim kommt, ist sie ja. Und ich sag mal so, die ist schon fit. Und die wissen genau, dass sie fit sein müssen, also um da überhaupt gegen die Männer antreten zu können, dass sie ein bisschen mehr tun müssen, also um diese Fitness zu erreichen, die ein Mann ja auch körperlich erstmal voraus hat. So, ne? Und die Hanna Grunwald ist schon gut, also die fährt wirklich toll mit und die ist nicht langsam. Also da kann, wenn sie einen Start gewonnen hat, muss erstmal ein guter Fahrer vorbeikommen. Also das
kann man sich was von abgucken.
Ja, da ist auch ein bisschen wirklich, da ist ein großer Trakt dahinter, so da die da, ja, Management hat sich ein gutes, glaube ich,
aufgebaut. Ich wollte gerade fragen, wie ist das eigentlich? Da kommt jetzt einer, wir sprechen mal von dem, der jetzt zuguckt, der sagt, komm, ich habe hier einen Jungen oder ein Mädchen, die interessieren sich für den Sport, kommen da hin, gucken sich mal so ein Training an. Ich weiß ja gar nicht, wie oft trainieren die? Trainiert jeder für sich alleine? Wie ist das organisiert?
Im Groben ist das so, ne? Also Sport selber ist im Normal, also in der Sommerzeit macht das jeder für sich alleine. Im Winter haben wir die Möglichkeit bei uns im Stadion oder hinter dem Stadion, wir haben gute in Kooperation mit der Gehörlosenschule.
Ja.
Arbeiten wir da, können wir im Winter, können wir dort die Halle nutzen, das machen wir zweimal die Woche, und da ist aber auch so natürlich der Sport im Vordergrund, aber auch natürlich die Gemeinschaft, ne? Also sagen wir miteinander, füreinander, das ist ja uns auch wichtig, dass wir, sagen wir, das ist ja ein Individualsport, ne? Und zu meiner Zeit war es anders, dass wir wirklich, das waren Individual, ist es ja auch immer noch, aber wir waren trotzdem ein Team, ne? Und wir sind füreinander auch gefahren, wenn einer sozusagen in der Front war, dann wurde natürlich das Team so hingestellt und so gefahren, dass der MC Güstrow der Meister wird, ne? Zu meiner Zeit waren wir 7 Erstligafahrer, das kann man ja auch sagen, und da konnte man... 7 von 16, ne? Also Erstligafahrer gab es, also die erste Liga, also die haben als normales Spitzenfeld, es sind ja 16 Fahrer plus 2 Reserve, und das gab es jedes Jahr Aufstieg, Abstieg, also die ersten 6 der zweiten Liga haben dann mit den schlechteren der ersten Liga, die schlechten 8, haben dann sozusagen gegen einen Aufstieg gefahren, und die ersten 8 davon, von diesen Aufstiegsrennen, die waren dann natürlich der Rest oder der Auffüller der ersten Liga dann, oder andersrum natürlich auch.
Aber das heißt ja, bei 7 Erstliga-Fahrern, das ist eine Menge, ne?
Richtig, war fast die Hälfte der Fahrer war vom MC Güstrow. Ne? Und so war es dann auch möglich, dass man, ich sage jetzt mal, für Jochumel, für Wernemel oder für auch Dietrich Trimer, dass man da auch mal ein bisschen die Karten ein bisschen mischen konnte. Ne?
Ja.
Da war natürlich dieses Fritz Sobe Fuchs damals und hatte natürlich diese Zeit auch nutzen können für sich. Ne?
Einfach, weil es jetzt dazu passt, gibt es denn viele Speedway-Vereine in Deutschland oder eher wenige?
Es ist eigentlich das Schade oder das Schlechte oder Traurige. Es wird immer weniger, der Bahnsport. Ne? Also Bahnsport ist, ich will nicht sagen, dass es zum Aussterben ist, aber es ist eine Sportart, die nicht olympisch ist, erstmal schon schlecht gefördert. Ne?
Ja.
Aber wir versuchen alles, der ADAC ist da auch hinterher, und so, wir versuchen alles, das irgendwie wieder zu beleben, mehr Leben in die ganze Sache reinmachen, für diesen schönen Sport eigentlich auch. Und,
natürlich.
Es ist sehr schwer, weil er eben so teuer ist, dieser Sport. Ne? Und das müssen sich Eltern auch leisten können. Wir begleiten das ja auch nur. Wir können uns das ja gar nicht leisten, einen Verein, 10 Fahrer da zu unterstützen finanziell. Wir können nur etwas beisteuern.
Ja.
Also richtig, einen Fahrer bis zum Großen hinziehen, das können wir nicht. Das ist einfach zu teuer dazu.
Aber heißt für mich jetzt, logische Schlussfolgerung, ich muss schon ein bisschen Geld übrig haben, dass ich meinem Kind einen solchen Sport quasi ermöglichen kann? Oder hängt das dann eher mit so einem Sponsorenteam zusammen oder so einer Aufstellung, wie man dann
Es ist alles, ne? Es ist ein Getriebe, das Ganze. Also man muss gute Leute um sich haben, die sich kümmern um Sponsoren, die sich kümmern um Motorräder, die sich kümmern um Equipment, was man alles dazu braucht. Auto, das ist ja nicht nur ein Auto, das ist ja ein Transporter. Und umso erfolgreicher man wird, umso weiter gehen die Touren, umso mehr, umso teurer wird das Auto, umso teurer werden die Fahrkosten. Und ich sag mal, wenn man wirklich will, muss man auch in die Liga Länder fahren, das heißt nach Polen oder nach Dänemark für uns. Und jedes Wochenende da nach Dänemark zu fahren, und das ist, ich sag mal, allein vom Zeitaufwand und vom Spritaufwand ist das schon gewaltig.
Ja.
Und Zeitaufwand, wenn man mehrere Kinder hat oder sowas, dann darf man die anderen Kinder auch nicht vergessen, die man zu Hause hat. Und weiß ich, dieses Mädchen mag eben reiten und der Junge will eben Spitzviehfahrer werden. Diese Problematiken sind eben immer da, und das manchmal ist es schade, weil ein junger Mann eben nicht weitermachen kann, weil das Geld ihm fehlt. Ne? Haben wir auch alles schon gehabt, aber es ist, wie soll man es machen?
Es ist halt so, wie es ist, genau. Vorhin hatte ich noch mal kurz gefragt, du hast es beantwortet, jeder macht das so individuell für sich. Das heißt, ich kann mir jetzt vorstellen, montags nachmittags, da kommt dann der eine und übt, und durch Zufall treffen sich zwei, dann kommt am Dienstag oder am Mittwoch so der nächste.
Nein, da ist auch, dann ist das mal wieder andersrum erklärt. Von uns ist das ja auch ein massiver Aufwand, so ein Training zu machen.
Das bereitzuhalten.
Das bereitzuhalten. Also, ne? Ich sag mal, das Stadion selbst, die Bahn muss ja gemacht werden, die muss geschleppt sein, die muss an gewissen Voraussetzungen erfüllen. Das ist immer ganz doll wichtig. Und das ist so eine Vorbereitung, man muss Wasser fahren, ne? Also das ist so, dass es nicht staubt, ne? Das ist immer ganz toll wichtig, Wasser zu fahren, und während des Trainings, dass es nicht staubt, immer Wasser zu fahren, mal nachzuschleppen, mal einzuschleppen, die ganze Geschichte. Also der Aufwand ist schon etwas größer. Wir versuchen das jede Woche zu machen, mittwochs immer haben wir
Training. Einmal in der Woche.
Okay. Einmal in der Woche machen wir Training. In Güstrow ist es natürlich auch möglich, in Tedrow mal zu fahren oder in Ludwigslust mal zu fahren oder auch in Parchim zu fahren. Das ist natürlich wichtig, aber für die Großen immer Training zu machen, ist natürlich auch ein finanzieller großer Aufwand.
Termine ist für mich jetzt trotzdem nochmal ein interessantes Thema. Klar, wir haben jetzt gesagt, 6.6., das ist ja im Prinzip die Veröffentlichung. Da habt ihr erste Bundesliga, und am 8.6. hattest du gesagt, das ist dann quasi der Sonntag, da ist der Osterpokal, das wäre dann
der Pfingstpokal.
Der Pfingstpokal, genau, jetzt verwechsel ich auch noch Pfingsten und Ostern. Wir klicken einfach mal hier auf Termine. Ich versuche das hier mal so ein bisschen über Kopf zu machen, aber auch das kriegen wir hin. Genau. Erste Bundesliga Güstrow versus Stralsund. Wie kann ich mir das vorstellen? Jeder hat eine gewisse Anzahl von Fahrern und dann geht's ums Treppchen.
Also wir fahren Mannschaft gegen Mannschaft, das ist im Grunde genommen wie beim Fußball, muss man das so sehen. Also gibt es Heimrennen und also Auswärtsrennen, die gibt es dann. Also wir müssen nach Stralsund, die müssen auch mal hierher oder nach Wittstock, und wir müssen dann dahin. Oder die kommen jetzt hierher. Jetzt ist das natürlich das erste Heimrennen. Wir haben schon ein Rennen in Wittstock gefahren, unser Auswärtsrennen. Und jetzt ist es hier in Güstrow. Also Stadionöffnung ist 19 Uhr und die Startzeit 21 Uhr. Da freuen wir uns drauf. Das ist ja doch immer doch ein kleines Derby, so sagt man.
Ja, natürlich.
Also aus Mecklenburg sind beide Mannschaften. Und natürlich ist das immer eine große Frage, welche Mannschaften werden aufgestellt. Man hat da eine gewisse Average-Liste. Also Average ist, wie gut dürfen diese Fahrer sein oder auch nicht. Und dementsprechend haben wir unsere Fahrer auch verpflichtet, und wir hoffen, dass wir ein gutes Händchen haben und dass wir unsere Mannschaft zusammen haben, dass keiner von den Fahrern verletzt ist. Sie, bis dahin kann das ja auch alles immer passieren, oder
im
Nachholerennen in Polen, unsere Fahrer, die wir dann sozusagen verpflichten aus Polen oder wie auch immer, dass die dann gesund bleiben und kein zusätzliches Rennen haben. Das ist für uns immer ganz toll wichtig.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Erste Bundesliga, von wie vielen Mannschaften sprechen wir da so im Schnitt?
Ja, das ist natürlich ein bisschen komisch. Wir sind der einzige, also wir sind drei Vereine, die das jetzt, wir haben das ja Jahre nicht mehr gehabt, die deutsche Meisterschaft. Also in der Form, wie wir es jetzt fahren, haben wir es nicht gehabt davor.
Okay.
Wir haben das versucht, jetzt wieder zu beleben und versuchen, dieses System auch, aufrechtzuerhalten. Leider sind es nur die drei Ostclubs, so sage ich es mal. Die Westclubs haben dort. Das ist so schlimm, dass sich das auch immer noch anhört nach diesen ganzen Jahren, nach der Wende. Aber es ist doch wirklich dieses, wie soll ich das sagen, dieses System, wie es im Westen gefahren wird, wollen wir nicht. Und das System, was wir hier machen, wollen die nicht.
Okay.
Wobei ich sportlich viel fairer finde und viel besser finde.
Ja,
Und ja, wir hoffen, dass das sich ändert und dass Landshut auf diesen Zug aufspringt irgendwann oder diese großen Westclubs wie Brockstedt oder sowas, die das ja auch, die haben es aus finanziellen Gründen auch, ja, das ist kein kleines Unterfangen, Bundesliga, es ist ein sehr teures Unterfangen und ja, wir hoffen, dass die Clubs, dass mehr Clubs daran Interesse haben.
Vom Ablauf, jetzt bin ich der einfache Zuschauer, ich komme hin, ich gucke mir das an. Beim Fußball, sage ich mal, um das mal zu vergleichen, da weiß ich, die Mannschaften spielen gegeneinander, es gibt Tore, ich kann 3 Punkte kriegen, ich kann auch 1 Punkt bei einem Unterschied kriegen. Dann hängt es von der Reihenfolge in der Tabelle ab, wer an welchem Plätzchen am Ende steht. Wie kann ich mir das beim Speedway vorstellen? Sammle ich als Fahrer Punkte?
Naja, Bundesliga ist ja eine Mannschaft und im Grunde wird das genauso wie beim Fußball gehandhabt. Also 3 Punkte für einen Sieg, 2, ne? also einen für einen
Unentschieden.
Unentschieden und 0 ist klar, wenn man nicht gewonnen hat.
Genau.
Und das ist dann im Grunde genommen zu sehen. Jeder Fahrer fährt nicht nur für sich, na klar fährt er während des Rennens für sich, aber er hat dann noch einen zweiten, also es ist eine Art Paarfahren. Also okay. 2 Fahrer der Mannschaft aus Güstrow gegen 2 Fahrer der Mannschaft aus Stralsund treten dann zusammen am Startband, gehen ans Startband und fahren dann zusammen los und fahren dann. Natürlich ist das ein bisschen taktisches Fahren, auch das, ich sag mal, der Erste, wenn das jetzt von der Heimmannschaft ist, der guckt natürlich, wo ist sein zweiter Fahrer, dass man da so ein bisschen taktisch klug fahren kann, dass man dann den Fahrer, der etwas schlechter gestartet ist oder Dritter oder Vierter ist, dass man den ein bisschen mit ranziehen kann oder sowas. Das ist schon sehr spannend manchmal. Natürlich, wenn er direkt dahinter ist, dann gibt es dann 5-1, also 3 Punkte für den Sieger, 2 Punkte für den Zweiten. Ne, für den Dritten gibt es nur 1 Punkt und der Vierte hat natürlich keinen.
Okay.
Ne, und da gibt es natürlich ein 3-3, ist ja klar, das kann dann immer auch alles, oder ein 4-2, das kann alles passieren, okay. Oder ein 5-0. Ne, das gibt es ja auch. Nee, 5-1 ist ja richtig.
5-1
genau. Ist ja falsch.
Ja.
Na, richtig.
5-1 aber 5-1 wäre dann eben der größtmögliche Gewinn, den ich in so einem...
Den wünscht sich jeder Trainer sozusagen oder Mannschaftsbetreuer nach jedem Lauf, ein 5-1 zu schreiben.
Gibt es Windschatten? Ich meine, bei 100 km/h sicherlich, aber ja, sie gehen aber ja dann wieder ist, in die Kurve.
Ich glaube, das spielt keine Rolle.
Das spielt dort weniger. Ne? Also ich habe das jetzt bei Formel 1, da sind die alle ganz hintereinander, scheren aus der Kurve aus, um da diesen Vorteil zu nutzen. Das gibt es hier.
Nein, man sagt ja immer so, dass wir doch so ein bisschen aerodynamisch drauf sitzen auf dem Motorrad. Ist ja auch klar, das ist ja auch schnell.
Ja.
Und das ist so, aber den Windschatten so als solches auszunutzen, das glaube ich, macht keiner. Und ich kenne auch keinen, der das macht oder sagt, dass das nutzt er auch. Braucht er nicht.
Wenn wir in der 500 Kubik, also auch da frage ich jetzt nochmal, erste Bundesliga, da sprechen wir von 500 Kubik.
Die Motoren sind ja alle gleich.
Ja.
Du darfst nicht mehr als 500 Kubik haben, ne, haben so um die 70 PS. Das sind schon scharfe Ganter, so sagen wir dazu immer, oder scharfe Motorräder. Aber so ein Motorrad zu beherrschen ist nicht einfach. Und das sieht immer so einfach aus, wenn man da von draußen zuguckt.
Unglaublich. Eine Schräglage auch.
Ja, naja, klar, das driftende Rad, also das Hinterrad, ist ja doch sehr in Rotation, dass er diesen Drift dort möglich macht. Ne? Und das ist nicht einfach zu fahren. Also wenn sich das jemand vorstellt, das ist ja einfach bloß 4 Runden Motorrad fahren. Nein, das ist nicht. Das ist schon sehr anstrengend und bedarf sehr großer Oberarmkraft oder also ganz dolle Armkraft, Unterarmkraft, Griffkraft. Das wird sehr speziell trainiert.
Okay. Und was wiegt so eine Maschine im Schnitt? Plus, minus?
Ja, du darfst ein Gewicht nicht unterschreiten. Also das das darf nicht. Es wird gewogen, also wird ja auch immer...
Vom Start wird es gewogen.
Die Motorräder werden auch auf technische Fehler untersucht. Das heißt, also es ist auch wichtig, dass man die technischen, also es gibt da technische Kommissare, da muss dann auch jeder Fahrer hin mit seinen Motorrädern und muss sie abnehmen lassen. Gibt es einen kleinen Stempel für, dass sie...
berechtigt sind.
Dass sie berechtigt sind zu starten. Natürlich müssen sie über die Waage und die Helme sind ganz toll wichtig. Sie müssen, also die Helme werden durchgeguckt.
Auf Sicherheit? Also
auf Sicherheit. Es gibt ja Helme, Hersteller, da gibt es spezielle Typen, ob die noch zugelassen sind oder nicht.
Ne? Okay.
Also gibt es spezielle Abnahmepunkte oder Kriterien oder wichtige, wie sagt man dazu, wichtige Punkte, die da eine große Rolle spielen.
Ja.
Und die werden vom technischen Kommissar abgenommen, dafür gibt es Punkt, sage ich mal so, und dann können sie damit starten.
Okay. Und was wiegt so ein Maschinchen?
Ja, ich sag mal so um die 70 Kilo.
70 Kilo, okay. Mhm. Also, ja, Männergewicht, der meinetwegen 1,60, 1,70 groß
ist. Ja, ist ja nicht, wie gesagt, ist ja nicht viel dran.
Es hört sich ja nicht viel an, aber wenn du schon sagst, das Hinterrad, das dreht sich, das muss da quasi driften, das sind Kräfte, die man eben halt bändigen muss.
Ja, das ist, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, man kann sich die Beschleunigung vielleicht so vorstellen, es ist ungefähr gleich zum Formel-1-Auto und das ist schon gewaltig.
Ne? Das ist gewaltig.
Ja.
Und dann haben sie ja mit dem Fuß, mit dem sie quasi auf der Bahn sind, ja immer noch die wichtige Aufgabe, das Gleichgewicht zu halten. Da stelle ich mir dann jetzt aber auch die Frage, haben die da so eine spezielle Eisenplatte unten am Hacken dran oder was sind das für Schuhe?
Nicht nur am Hacken, das ist ein richtiger Stahlschuh. Aber das verleitet so ein bisschen, das ist eigentlich ein Gleitschuh, so nennen wir den. Also man soll damit nicht so, nur punktuell setzt man den auf.
Ja.
Also das sieht man auch, wenn man, also erfahrene Fahrer, ja, die setzen den gar nicht auf. Ne?
Ich will parallel mal gucken, ob wir da interessante Bilder zu finden.
Ja, hier sieht man das Bild. Vorne sieht man den Stahlschuh auf der linken Seite, sieht man das, ne?
Wir nehmen das einfach mal, wir können da sicherlich was groß machen. Hier haben wir natürlich jetzt vom Fotografieren nur die eine Seite.
Genau, aber hier, da sieht man,
da gehen
genau,
wir mal raus.
Da sieht man den Stahlschuh, ne? Wenn man jetzt.
Stimmt, da
Timo Lacht, die sieht ja genau auf der rechten Seite. Und da sieht man das schon, dass er den Fuß eigentlich gar nicht aufsetzt. Ne? Man muss es in Güst, aber so wie ich das sehe, rechts, nee, die haben alle den Stahlschuh
nicht. Ich gehe einfach mal durch. Da ist er oben. Da setzt er.
Die haben alle, hier sieht man das auch. Das ist Wittbus. Ich sag mal, es ist. Eigentlich wird er nur am Kurveneingang, hier sieht man es gut, wie der Stahlschuh aussieht. Ne, der wird, also das ist ein richtiger, der ist nach, im Grunde, wenn man den aufsetzt, ist das nicht so flach wie ein Schuh. Also er sitzt nur wie, das ist wie eine Kugel, muss man sich das vorstellen.
Ja.
Nach allen Seiten ist das rund, abgerundet, ne, also nach vorne und nach hinten ist das abgerundet im Grunde genommen.
Okay.
Dass man nur, sag ich mal, so mit einer Kugel an einem kleinen Punkt nur auf der Erde kommt. Ne, weil wenn man den Stahlschuh nicht hat oder sowas, dann schmeißt es natürlich den Fuß sofort nach hinten.
Ich wollte gerade sagen, genau. Der Widerstand ist dann einfach zu groß.
Ja, und das ist auch gefährlich. Ne? Hier sieht man das auch, den Stahlschuh im Grunde. Ja, das ist schon ein wichtiges Utensil. Also verloren, in Güstrow macht es gehen, ein guter Fahrer setzt den Fuß in Güstrow fast gar nicht ab. Und der wird, wie gesagt, nur am Kurveneingang einmal kurz aufgelegt, um die Maschine abzufangen. Mhm. Wie in Stralsund oder sowas ist das. Manchmal, wenn man schnelle, lange Geraden hat oder sowas, braucht man einmal den Stahlschuh.
Okay. Nächste Frage, die für mich wieder ganz interessant ist, weil ich es aus Güstrow kenne.
Das ist Lukas Baumann, wollte ich gerade sagen.
Das ist Lukas Baumann,
ja.
Okay. Man kann es natürlich jetzt nicht erkennen, also zumindest ich als Außenstehender, aber fahren die immer nur in eine Richtung?
Ja, vier Runden.
Und warum ist das so? Warum fährt man nicht auch mal die andere Richtung?
Nein, der Sport ist ja damals,
also
der Sport ist ja so gegründet worden, es gibt mal Gaudi-Rennen und sowas, haben wir auch schon mal gefahren, in der Tschechei oder sowas, dass man das mal macht, andersrum fahren, da gab es auch bestimmte Cups, aber es waren mehr oder weniger Spaßrennen,
okay,
die gar keine Relevanz im
Sport hatten. Das heißt, es hat sich aus der Geschichte heraus einfach
genau
entwickelt?
Genau, das war so, also es ist auch technisch sehr schwer andersrum, das ganze Motorrad ist ja so ausgerichtet,
genau.
Ne, man hat rechts die starre Fußraste, die, und jetzt ist sie nicht mehr starr, aber früher war sie da, denn das hier im Grunde, man sieht das hier nicht, aber die ist ja gar nicht, auch die Auspuffanlage, das würde gar nicht funktionieren. Ne?
Das ist aber alles immer gegen den Uhrzeigersinn. Also, ne, ich habe
ja
gelernt, so
links
von
rum,
wegen,
genau
eben linksrum, eben andersrum, aber stelle ich mir halt echt lustig vor, wenn du schon sagst, es gibt dann so eine Gaudi-Rennen.
Ja, wo es war ganz lustig. Haben wir in Slaný mal gefahren oder in der Tschechei sind das Rennen gewesen oder in Pilsen. Das war, da gab es so eine Kapsel, so einen Sonderlauf oder sowas. Das war dann mehr als Gaudi zu sehen oder so. Ne? Das geht auch gar nicht, das Driften denn andersrum. Ne?
Ich wollte gerade sagen, hier sieht man es bei den Motorrädern ja ganz klar. Die Auspuffanlage ist rechts. Mhm. Also da hast du ja dann eben ein ganz, ganz anderes Verhalten der Maschine.
Richtig.
Ja, also wie gesagt, für alle, die hier auf der Homepage dann auch mal aktiv sein wollen, also ich bin ein unglaublicher Fan von euren Fotos, also ihr habt da sehr talentierte Leute, die Fotografie für euch machen, das finde ich, ist auch für Außenstehende bestimmt immer ein Augenschmankerl, sich sowas anzugucken. Ja. Hier haben wir es jetzt mal in der gesamten Größe zu sehen, also es ist echt ein Riesenaufwand.
Ja, das so ein Rennen zu machen oder zu organisieren, jetzt wie zu Pfingsten.
Ich lasse das Bild mal auf, um das mal wirken zu lassen.
Genau. Wenn man das jetzt mal guckt, allein in der Parkplätze oder die Flächen, man sieht das jetzt, dieses Jahr ist es wieder andersrum, wenn jetzt wirklich Zuhörer zuhören und sagen.
Klar.
Also der Parkplatz jetzt, wie letztes Jahr war, wir hier zu sehen, ist gegenüber von unserem Stadion, der ist dieses Jahr nicht, der ist leider umgebrochen worden von den Bauern. Dafür haben wir die Fläche, die man hier jetzt sieht, also in Stadionhöhe, also auf der Stadionseite, dieser Parkplatz ist dieses Jahr für uns stets zur Verfügung. Da hoffe ich auch, dass wir, dass die Zuschauer das auch akzeptieren oder annehmen auch, weil es wird höchstwahrscheinlich ein Problem werden, die An- und Abfahrt, weil das immer sehr schwierig ist bei so vielen Menschen, diese An- und Abfahrt, wir dürfen selber nicht regeln, oder in den Verkehr eingreifen, das ist immer sehr schade. Also müssen, bitte ich da um die, da, darum, dass die Zuschauer ein bisschen Geduld haben, weil es ist, es wird sich sicher, es ist eben ein Nadelöhr, so sage ich es mal.
Ja.
Also es wird sich sicherlich ein bisschen zuspitzen, die Abfahrt, aber ja, das wird sich auch, denke ich mal, fügen und ich denke, da wird es nicht große Probleme geben. Man muss jemand irgendwie ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Ruhe.
Von wie vielen Zuschauern sprechen wir denn so im statistischen Durchschnitt?
Statistischen, oh, das ist schwer zu sagen, weil das ist ja, wir haben normal, es ist ja so, wenn es nicht so wichtige Rennen sind wie zum Beispiel der Pfingstpokal oder der SEC oder sowas, dann Liga Nord, wenn das solche, da rechnen wir mit 500 bis 800 Zuschauern oder 1000 auch, also es kommen auch 1000 Zuschauer zu so einem Rennen, zu solchen Rennen, die angeblich nicht so wichtig sind, aber ich finde, diese Rennen haben auch wirklich sehr viel Zuschauer verdient, weil die manchmal spannender sind als andere Rennen. Ich finde die ja, ich finde die auch sehr sehenswert und auch da hat jeder Zuschauer, ja, wird ihm auch was geboten bei diesen Rennen. Ne, aber wenn man jetzt, ja, was soll ich jetzt sagen, wenn man jetzt, ja, in 1000 Bundesliga rechnet mit 2.500, da haben wir auch schon 3.500, 4.000 gehabt, ne, also sowas und ja, und Pfingsten ist natürlich, oder SEC, Spit wie European Championship, sagen wir dazu.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja marketingmäßig dann auch entsprechend beworben, ne?
Ja, naja, das ist schon, ja. Ich sag mal, der Pfingstpokal ist, ja, ist Kult und wird immer, denke ich und hoffe ich und so möchte ich auch weiterdenken.
Selbstverständlich. Und
hoffen, dass das immer so gut besucht bleibt, dieses Rennen. Ne?
Da
das
bin
ist
ich
wirklich
ganz
eine Kultveranstaltung. Das ist wichtig, da kommen die Zuschauer und sie wollen dort auch eine gewisse Show erwarten sie dort auch. Ne? Und da sind wir auch in Vorbereitung. Es macht viel Arbeit, alles das vorzubereiten.
Das heißt, ihr habt neben dem Pokal und dem, was fahrerisch geboten wird, immer noch Nebenacts, ich weiß nicht, macht ihr da musikalisch denn irgendwie noch
ja,
was?
Ja, wir haben na, ein bisschen Show, ein bisschen spät wie zum Anfassen, sagen wir, dass man so ein bisschen was geboten bekommt. Wir haben diesmal wie ein Show-Act ist da vorgesehen, Pfingsten, und dass wir die Leute, wir machen ja 3 Stunden vorher auf und dass die Leute dort ein bisschen unterhalten werden, ne? Und das ist auch ein bisschen wichtig, die Leute ein bisschen aufgeheizt werden, dass sie ein bisschen Stimmung verbreiten und das ist schon wichtig, dass das passiert, ja.
Wunderbar.
Ja, also, wo ich gerade bei bin, wenn wir diese fleißigen Helfer nicht alle hätten, wenn man das Gelände, man kann das hier gut sehen, wie groß das ist. Allein das Mähen dieses Riesenobjekts, das ist wirklich unglaublich, wie viel Arbeit da drinsteckt.
Übernimmt das der Verein oder wer macht das?
Das meiste macht der Verein.
Das meiste macht der
wir
Verein.
Wir haben wirklich Fleiße. Wir haben, die Stadt hilft uns auch in gewissen Maßen, aber natürlich sehr groß. Ein Bauer hilft uns, die große Fläche hinten da zu mähen.
Ja.
Ein Sponsor. Aber so die Hänge und alles, was so diese Kleinigkeiten und wenn man jetzt hier so die ganzen Hügel und Berge sieht und Ecken und Kanten, das muss alles mit Motorsensen gemacht werden. Da sitzt wirklich jemand oder zwei Mann,
Zeitaufwand,
die sitzen eine ganze Woche dabei. Ne? Und das ist es ist uns auch wichtig, dass die Zuschauer gut auf Toilette gehen können, sag ich mal, dass es alles sauber ist.
Ja, natürlich, die sanitären Anlagen.
Die sanitären Anlagen, also alles wichtig, dass es alles gut organisiert ist für die Fahrer und so, das ist schon wichtig.
Und die Tribüne, die wurde ja erneuert, ich weiß selbst jetzt gar nicht mehr wann, das muss ja schon ein paar Jahre her sein.
Ist fast 10 Jahre.
Sind ist jetzt fast schon 10 Jahre.
Fast schon 10 Jahre, ja. Also vor 10 Jahren waren die Vorbereitungen dafür. Und 2016, 17 war das dann.
Ja.
Dann haben wir das.
Weil dann sehe ich, parallel dazu natürlich, wir hatten vorhin ja davon gesprochen, Sicherheit, Unfälle, wenn mal was passiert. RTWs sehe ich dort unten 2 stehen, die sind dann wahrscheinlich eben für die erste Hilfe da. Wie ist das grundsätzlich? Muss da noch mehr abgesichert sein?
Naja, das ist natürlich Pflicht zu solchen Veranstaltungen. Müssen Rettungs-
das Obligatorische eben, genau.
Rettungssanitäter müssen Ärzte da sein und muss natürlich genügend Rettungspersonal da sein. Es ist Feuerwehr da, es muss alles. Feuerwehr muss da sein. Es ist ganz wichtig, dass das alles eingehalten wird. Ja, sonst kann man so ein Rennen gar nicht starten oder darf man das gar nicht starten. Das sind ja Leute, sind ja Kontrollgremien da, die das dann da aufpassen und das wäre gar nicht möglich, ein Rennen zu starten ohne diese Sachen.
Genau.
Also wenn der Schiedsrichter sieht, da ist kein Krankenwagen, dann fährt er gar nicht los. Ne? Dann drückt er gar nicht den grünen Knopf und sagt, Mensch, das müssen wir noch machen. Aber ja, so eine Rennvorbereitung, wie gesagt, es ist schon eine Menge da zu tun.
Du hast vorhin ja auch vom ADAC gesprochen. Da wäre jetzt für mich nochmal so von außen gesehen die Frage, welche, ja, ich will es jetzt gar nicht Institutionen nennen, aber welche Teile oder welche Arten von Unternehmen spielen denn dort eine Rolle? Der ADAC ist ja irgendwo so eine Art Dachverband, der dann, ja, weiß ich nicht, über die Motoren, die Maschinen und alles hütet, wenn es um Vorgaben geht, um irgendwas einzuhalten, oder ist das wiederum was anderes?
Das ist was anderes. Also der ADAC ist ja natürlich ein Automobilclub, so sagt man es, aber wir müssen ja als Verein auch einem Dachverband zugeordnet sein.
Okay.
Wir dürfen nicht sagen, wir fahren jetzt morgen Rennen. Das muss ja von Institutionen genehmigt werden. Unter anderem sind wir beim ADAC organisiert. Ne?
Okay.
Und unter diesem Dachverband fahren wir.
Ja.
Also wir heißen ja auch so MC Güstrow im ADAC.
Okay.
Und ohne den dürften wir gar nicht fahren.
Ohne den dürftet ihr nicht fahren?
Nein. Oder Rennen veranstalten, so sagen wir es mal.
Ja.
Es gibt natürlich auch andere Dachverbände, ADMV, ne, DMV, gibt es.
Genau, so. Hier sind wir jetzt durch, da gehen wir mal zurück.
Blödorn, ja.
Also von daher. Und wenn ich mir die Organisation an sich so angucke, ich gehe mal jetzt auf, doch wir gehen mal auf Verein noch mal runter. Das ist hier gar nicht so einfach. Da ist er. Was es da noch so an drumherum gibt. Weil wir sehen natürlich diverse Sponsoren auf den Kleidungen. Gibt es aber meinetwegen jetzt so, weiß ich nicht, 3, 4, 5 spezielle oder größere Hersteller, die in diesem Sport anzutreffen sind?
Na, schade. Es gibt natürlich Hersteller für die Motorräder, meinst du jetzt?
Oder? Zum Beispiel. Oder meinetwegen auch.
Ja, da gibt es Java eben und GM, aber das ist ja eben das ist schade, wenn es Honda wäre oder wenn es Kawasaki wäre, wäre es, glaube ich, besser oder wäre es einfacher da.
Ja.
Sag ich mal. Wichtig sind ja immer Fernsehübertragungen oder sowas. Ne? Java kennen die wenigsten oder, ne, sag ich mal, oder. GM, das ist eben italienisches Fabrikat.
Ja.
Ne, und es ist ja im normalen Motorradsport nicht vorhanden.
Okay.
Ne? Java wiederum ja, aber GM nicht.
Ne? Ja. Weil hier finde ich, hier oben in der Leiste, da sieht man das nochmal, was so dazugehört. Ne? Also wir haben den Bahndienst, technische Abnahme, wird wahrscheinlich für die Motorräder sein, denke ich mal.
Dokumentannahme ist ja, die Fahrer müssen sich anmelden, müssen ihre Lizenzen vorzeigen. Ne? Das muss ja auch alles, das ist eine Dokumentenannahme, ist ja ganz wichtig,
ja.
Dass die Fahrer auch da sind. Sie müssen sich ja anmelden und sagen, ich bin jetzt da mit drei Personen und gebe meine Papiere ab. Sozusagen werden da die Lizenzen abgenommen und dann muss dann sozusagen eine
Kontrollinstanz.
Eine Kontrollinstanz ist nicht, aber so eine Anmeldung ist
so eine
das
Anmeldung.
Eben.
Ne? Genau, weil Streckensicherung, da hattest du von der Feuerwehr schon gesprochen.
Ja, also sie geben ihre Nennung dann ab, ne?
Guck, jetzt haben wir hier einmal einen schönen Übergang, dass das Display immer bleibt. Mhm. Ich gehe einfach mal weiter. Rettungsdienst hatten wir schon angesprochen. Sicherheitsdienst habt ihr noch. Das ist verständlich, wenn eine entsprechende Anzahl von Leuten da ist, dann muss dann für Sorge getragen werden, genau. Mhm. Umweltschutz ist für mich jetzt nochmal, das kam wahrscheinlich in den letzten Jahren erst zustande.
Ja, natürlich ist das in den letzten Jahren immer wichtiger geworden.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen.
Nein, Gottes Willen. Aber sicherlich ist es da. Ich halte das auch teilweise für richtig, und weil es gibt doch, das merkt man dann immer nach dem Rennen, was dann alles so liegen bleibt und oder weggekippt wird oder so. Das ist ja alles da, das hat er zu kontrollieren, und jeder Fahrer ist für die Entsorgung selbst verantwortlich. Wir müssen natürlich als Verein für das Öl müssen wir natürlich eine Entsorgungsmöglichkeit bieten, und solche Sachen muss er kontrollieren.
Okay.
Ne, ob da die Umweltmatten, also diese Tropfschutzmatten, die Motorräder haben ja eine Schmierung, eine gewisse Schmierung an der Vorderkette, und dass da nichts auf die Erde tropft oder ins Erdreich einsickern kann. Okay. Das muss kontrolliert werden, da sind so eine Unterlegmatten drunter und
verstanden.
Das muss kontrolliert sein.
Das ist dann im Fahrerlager wahrscheinlich. Ne?
Das ist alles im Fahrerlager, genau.
Sprecher, darunter verstehe ich wahrscheinlich dann die Stadionsprecher, die dann das Ganze moderatorisch begleiten.
Genau, das machen die beiden sehr gut.
Genau.
Ne, müssen sich natürlich auch sehr vorbereiten, immer für so ein Rennen. Muss natürlich die Fahrer alle ein bisschen lernen vorher, und natürlich das auch, ja, das sind wichtige Leute, die machen das Publikum fit für so eine Veranstaltung.
Ich wollte gerade sagen, ne? Ohne Motivation und ohne das richtige Gefühl ist die Veranstaltung wahrscheinlich nur halb so gut.
Richtig, ein guter Stadionsprecher ist was ganz Wichtiges, ja.
Ja. Presse, klar, das ist dann eben für die Außendarstellung und ne, wenn man eben was anfragen möchte. Was mich jetzt hier tatsächlich nochmal interessiert, ist dieser Punkt Zeitnahme. Das ist ja nicht nur einfach Stoppuhr, und wenn er rum ist, dann drücke ich auf den Knopf und dann sehe ich. wie läuft das? Habt ihr da so Infrarotanlagen, dass das irgendwie...
Nein, es ist tatsächlich noch so, dass mit der Stoppuhr,
ja.
Es ist so, ja, aber das ist natürlich bei größeren Veranstaltungen, wenn man jetzt in Polen guckt, man muss sich Polen einfach so ein bisschen als Maßstab vorstellen, was so möglich ist oder was möglich sein darf. Kann. Und wenn man da sieht, die Zeitnahme ist da, natürlich gibt es da Transponder und dann gibt es eine Zeitmessung, die direkt am Start und Ziel, sagen wir, man sieht das ja immer, dass am Start und Ziel, wo das Startband ist, da guckt das Auge dann durch und dann kann das dann sehen, wann wer durchs Ziel gefahren ist. Natürlich ist es dann noch besser, wenn man Fernseher hat oder so, dann kann man das natürlich ganz genau sehen.
Ja.
Ne, und wie es dann überall so ist, bei guten und großen Motorsportveranstaltungen sind diese Sachen möglich. Das haben wir natürlich alles noch nicht.
Ne. Hängt aber dann eben damit zusammen, so wie du es schon gesagt hast, dass dieser Sport eben nicht so populär ist wie andere Sportarten.
Ja, das ist einfach eine große Geldfrage, weil im Grunde genommen, wenn wir jetzt, sag ich mal, die Europameisterschaft fahren, da ist ja Fernseh alles da, dann natürlich wird da ist kein Spaß, das wird dann wirklich sehr ernst genommen, solche Sachen, und dann gibt es diese Transponder am Lenker sind diese Transponder und dann wird natürlich die Zeitnahme ordentlich gemacht.
Ne? Okay. Ja, abschließend gehe ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen hier in die letzten Bilder, die wir hier zum Verein haben.
Die gehören auch mittlerweile zu uns. Das sind unsere Grid Girls. Sind wir immer ganz stolz drauf. Die arbeiten immer ganz fleißig und erarbeiten sich immer so ein bisschen.
Choreografie.
Ihre Choreografie, genau.
Aber gehört ja dazu, wie zu jedem anderen Sport wahrscheinlich auch.
Ja, ja.
Was ist denn so deine ganz persönliche Erwartung, ja, von diesem Jahr Speedway? Es ist ja, vermute ich mal, ein Saisonsport, der...
Ja klar, das geht eben los.
Im Sommer?
Ich kann mich erinnern, meine ersten Rennen sind wir früher auch unter Schneetreiben gefahren. Oh. Oder wir haben alles, oder damals Fritz Zur wird alles möglich gemacht, das können wir natürlich hier nicht erzählen, um überhaupt so ein Rennen möglich zu machen. Ne? Und da war ihm sehr wichtig, dass wir so früh wie möglich gute Rennen hatten gegen Prag, gegen Pilsen Slaný, gegen Pardubice, diese großen tschechischen Vereine, die es ja heute auch alle noch gibt. Und da waren wir, sagen wir so, schon, am 3. März bin ich das war das früheste Rennen, das ich hier gefahren bin, 3. März war das mal. Und normalerweise ist jetzt unsere Eröffnung ist immer der Osterpokal. Dieses Jahr haben wir wieder ein Rennen davor gehabt, das hat ganz gut reingepasst.
Ja.
Und normalerweise ist es jetzt immer der Osterpokal. Und aufhören tut es immer nach. Ich sag mal, Anfang Oktober sind so die letzten Rennen.
Ja klar,
weil es schon zu kalt wird. Weil es zu kalt wird, die Zuschauer kommen dann auch nicht mehr, die frieren dann immer abends.
Ja.
Und dann ist es meistens alles schon, sind alle Meister vergeben und dann auch alle Liga-Rennen sind dann auch abgeschlossen.
Okay. Ja. So, zwei Abschlussfragen. Wir haben jetzt gesagt, es kommt jetzt der Pfingstpokal. Hast du einen ganz persönlichen Favoriten?
Naja, ich hoffe immer, dass unsere Fahrer da wirklich mal so einen guten Tag finden. War ja letztes Jahr mit Kevin Wölbert, war natürlich ein Highlight, dass er den Fritz-Zobel-Pokal gewonnen hat. Da war natürlich die Stimmung Wahnsinn im Stadion. Und sowas verursacht dann Gänsehaut oder es lohnt für die Arbeit, die doch viele da im Stadion leisten. Und dann sagt man, ist ja alles richtig gemacht. Das ist so eins, was ich mir wünsche, dass unsere Fahrer da... Ja, unsere deutschen Fahrer, es ist ja ein internationales Feld. Wir haben ja nicht, sag mal, Güstrower, leider, wie gesagt, sind die Fahrer nicht da oder sind nicht mehr aktiv oder ruhen sozusagen ihren Job. Wir hoffen, dass von den deutschen Fahrern einer mithalten kann und seine beste Seite zeigt. Und das wollen die Zuschauer sehen, die wollen Gänsehaut haben, die wollen schreien und wollen da die Leute anfeuern. Das wollen sie und sie wollen dann Local Hero haben, einfach. Ne? Und den wollen sie anfeuern und sie wollen, und das macht das Stadion dann auch zum Hexenkessel. Also heißt ja nicht umsonst so. Ne?
Der Hexenkessel. Was mich aber trotzdem zur Abschlussfrage bringt, Thomas, wann saßt du das letzte Mal auf einer Maschine drauf?
Oh, das ist lange her. Ich würde jetzt fast sagen, 2009 war das letzte Mal. Aber 2002 habe ich das letzte Mal so wichtige Rennen gefahren. Also richtig in allen.
Vor 23 Jahren.
Ja, ich habe das auch nie wieder angefasst, Motorrad. Also nicht in dem Sinne, dass ich gefahren bin oder so. Ne? Nein, natürlich auf den Ständer laufen lassen oder so. Ne? Das sage ich mal, wenn Sie zum Warmlaufen haben wir da so einen speziellen Ständer. Sonst hat das ja kein wie wir es kennen vom Motorrad, keinen normalen Seitenständer oder sowas sind nicht dabei. Und das mache ich schon mal. Aber so gefahren bin ich nie wieder.
Gut, aber du behältst den Berührungspunkt eben, dass du immer noch mal bei Bedarf Hand anlegen.
Ja, naja, gut, Hand anlegen. Das kommt ja dabei raus, wenn man so jungen Leuten ein bisschen hilft, dann kommt das schon. Es ist ja immer begleitend, so ein Motorrad, so wie gestern war ja Tag der offenen Tür oder sowas. Das ist schon schön, dann mit den Leuten da zu sprechen, mit den Fahrern. Das ist so ein bisschen anders, das ist nicht so unter Stress oder unter Rennbedingungen. Dann kann man doch mit den Fahrern oder mit Leuten ganz anders sprechen. Und da sitzt man doch schon mal drauf auf so einem Motorrad und sagt, Mensch, damit könnte ich gar nicht mehr fahren. Ja. Weil das so anders gebaut ist teilweise jetzt, ne?
Ich schließe damit ab, dass wenn die Leute sich ein Rennen angucken möchten oder sich allgemein informieren möchten, entweder die gehen auf eure Webseite, finden sie über jede Suche MC Güstrow, das ist quasi das Stichwort schlechthin. Ich weiß nicht, gibt es euch auf Instagram? Bestimmt.
Gibt uns auf allen Kanälen.
Auf allen Kanälen seid ihr auffindbar.
Richtig.
Termine werden für dieses Jahr sicherlich alle dann zu finden sein, wenn sie im Sommer dann uns alle hier in Güstrow besuchen werden.
Ja, wie gesagt, unsere Termine, wichtigste Termine ist der Pfingstpokal, der Sonntag natürlich, Bundesliga-Rennen, alle, das ist ganz wichtig. Für uns sind alle Rennen wichtig, auch für die Junioren. Und da legen wir auch immer unser Augenmaß, wie gut sind unsere Jungs wirklich, ne? Richtig. Das ist wichtig. Naja, und für uns als Verein das wichtigste Rennen ist der Pfingstpokal. Davon leben wir und das muss ein Highlight sein und bleiben.
Dann sage ich einfach nur, toi toi toi, möge der Bessere, der Schnellste gewinnen.
Ja, das wünschen wir. Der Schnellste, vielleicht wäre es ja schön, wenn es einer von uns ist.
Alles klärchen. Thomas, vielen Dank für den Einblick.
Gerne.
Ich wünsche viel Spaß übermorgen beim Rennen.
Ja.
Und auf ein Local Hero.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Bis dann.
Jo, bis dann. Tschüss.